Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Jesus Christus. Amen. Heute reden wir mal über Geld. Geld wird überall benötigt. Wir hören es tagtäglich, wenn Hilfsorganisationen klagen, es ist zu wenig Geld da. Viele soziale Arbeitsbereiche suchen händeringend Geldgeber. Und auch in den Kirchgemeinden, in den Gemeinden ist es doch wichtig, wenn vielleicht neue Projekte oder Aufgaben angegangen werden, dass es Menschen gibt, die als Sponsor auftreten. Und es ist gut, wenn es solche Menschen gibt, die Geld geben für die Sache Gottes. Aber wir hören heute einen Predigttext, der uns einen ganz anderen Blickwinkel auf Geld werfen lässt. Wir hören jetzt den vorgeschriebenen Predigttext, der in Markus Evangelium steht.
Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.
So, da setzt sich Jesus nun gegenüber des Gotteskastens und er beobachtet mal so die Leute. Der Gotteskasten, der war für freiwillige Spenden an den Tempel, also letztendlich für Gott gedacht. Und hier konnte jeder etwas einlegen, so wie man eben wollte. Und wir haben es eben gehört, dass da viele Reiche dabei gewesen sind, die großzügig einlegten. Und somit war natürlich auch der Tempeldienst gesichert. Es gab aber auch immer mal wieder die Praxis, dass manche Geber ihren Großmut vor sich her posaunen ließen, damit es ja jeder der Umstehenden erfahren sollte. Das können wir tatsächlich nachlesen in Matthäus. Da kann man hören: Wenn du also Almosen spenden willst, so lass eben nicht vor dir her posaunen, so wie es Heuchler oder Scheinheilige in den Synagogen oder auf den Straßen tun, um von den Leuten gerühmt zu werden. Und vielleicht wusste Jesus ja deshalb, wer wann wie viel in den Gotteskasten einlegte. Aber zu so einer Geberpraxis hat Jesus so seine ganz eigene Meinung, wie wir einfach in dem angefangenen Vers weiter nachlesen können. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon empfangen. Nein, wenn du also Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen geschehe. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hineinseht, wird es dir alsdann vergelten. Also zurück zu unserem Text. Da war diese arme Witwe, die ist in den Tempel gegangen. Was hat sie veranlasst, hineinzugehen, hinzugehen? Vielleicht dachte sie ja bei sich selbst: Ich gehe in den Tempel, da werden die Schriftgelehrten oder die Besucher auf mich aufmerksam. Vielleicht kommt mir jemand zu Hilfe. Denn mein Geld reicht ja doch nur noch für die nächste Tagesration. Somit zeichnet sich in diesem Geschehen auch ein gesellschaftlicher Auftrag ab, eben für Arme und Bedürftige zu sorgen. Die später entstandenen Christengemeinden, die haben sich diesem Problem angenommen und haben die sogenannte Witwenversorgung eingeführt. So sitzt Jesus an dem Gotteskasten und ruft ja seine Jünger. Jesus bemängelt sicher nicht, dass Menschen Gaben für den Tempel, für Gott geben. Und er verurteilt sicherlich auch nicht, dass diese aus ihrem Überfluss abgeben. Denn vom Überfluss abzugeben ist ja keine Schande, sondern sogar gesellschaftlicher oder göttlicher Auftrag. Und wir wissen es, es war ja gang und gäbe, den Zehnten zu geben. Und auch unsere heutige, moderne Politik trägt dem Rechnung und besteuert eben im Normalfall Reiche mehr als Arme. damit Geld für staatliche Aufgaben zum Nutzer aller in die Kassen kommt. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, dass Reiche zum Gemeinwohl beitragen. Aber zunehmender Egoismus zerstört eben die Gesellschaft. In unserer Zeit können wir das sehr wohl erleben, dass sich die Großkonzerne ihrer steuerlichen Verantwortung entziehen, dafür aber die, die als Privatpersonen Geld oder Erträge verdienen, immer mehr zur Kasse gebeten werden. Die daraus entstehenden gesellschaftlichen Verwerfungen sind heutzutage schon nicht mehr zu übersehen. Nun blicken wir zurück zu unserem Text. Welche Gedanken die Witwe tatsächlich bewegte, das wissen wir nicht. Aber ihr Handeln ist ja umso erstaunlicher. Jesus erkennt, was sie wirklich in den Gotteskasten eingelegt hat. Nämlich alles, wirklich alles. Mit ihrem Verhalten liefert sie sich ganz Gott aus. Und hier können wir absolutes Vertrauen erkennen. Und das Vertrauen, das ist der Höhepunkt eben in diesem Predigttext. Und das Geschehen, das wir gehört haben, das stellt eine Herausforderung auch und vielleicht gerade für uns heute dar. Es stellt auch unser eigenes Handeln auf den Prüfstand. Wie weit geht unser Vertrauen? Wie gehen wir mit unserem Wohlstand um? Auf was setzen wir unsere Sicherheit? Auf was verlassen wir uns letztlich? Von Jesus hören wir an anderer Stelle, dass wir keine irdischen Schätze sammeln sollen, die Motten und Rost oder modern ausgedrückt, die Inflation fressen, sondern wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Wie passt das aber mit unserer Realität zusammen? Wir müssen doch auch Essen kaufen, wir müssen Miete oder Kredite bezahlen. Aber wie so oft fordert uns die Heilige Schrift heraus, wie zum Beispiel Matthäus 6, Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für seine eigenen Sorgen haben. Jeder Tag hat an seiner eigenen Mühsal genug. Allein an diesen zwei Gegebenheiten merken wir, dass wir mit unseren menschlichen Kräften diese Spannung nicht auflösen können und diesen formulierten Anspruch nicht Rechnung tragen können. Wir kehren zurück zum Text und halten fest. Jesus ruft seine Jünger und erzählt ihnen, dass diese Witwe, die nur zwei Schärflein in den Gotteskasten eingelegt hatte, viel mehr als alle anderen gegeben hatte. Wir halten weiter fest, dass Jesus danach aber nicht zu seinen Leuten gesagt hat, macht es nun ebenso und gebt allen weltlichen Besitz dahin. Stellen wir uns vor, wir würden es so tun, ohne dass unser Herz dabei wäre, vielleicht widerwillig, um Vorschriften zu erfüllen, als Kadavergehorsam, so wie manche Sekten das von ihren Mitgliedern verlangen. Dann läge darauf kein Segen. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen, aber hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Nachzulesen 1. Korinther 13. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht um das Erfüllen von Gesetzen, sondern um die Herzenshaltung unserem Gott gegenüber. Und so ist auch die Begebenheit einzuordnen, die wir als die Geschichte vom reichen Jüngling kennen. Da war mal jemand, ein junger Mann, der wollte Jesus nachfolgen. Und dieser junge Mann, der war eben so von sich überzeugt, denn er gab Jesus zu verstehen, dass er die Gebote seit seiner Jugend immer gehalten habe. Also war er doch der perfekte Nachfolger. Deshalb musste Jesus ein bisschen weiter nachfragen. Wenn du denn so perfekt bist, dann komm und verlass dich ganz auf mich. Verkaufe all deinen Besitz und gib den Erlös den Armen und komm und folge mir nach. Ich denke, wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Der junge Mann geht traurig davon, denn das brachte er nicht fertig. Und wieder entdecken wir die Herausforderung der Worte Jesu auch für uns heute. Und wieder bleiben wir zurück und müssen erkennen, dass auch wir solches nicht können. Und je öfter und je länger und je mehr wir in der Bibel lesen, umso mehr stellen wir fest, dass das Wort Gottes, die Heilige Schrift, oft nur schwarz-weiß malt und Grautöne nur ganz selten vorkommen. Deshalb ist es wichtig zu erkennen, wie wir in unserem Hier und Jetzt damit umgehen. Sonst besteht doch die Gefahr, dass ich mich vom Wort Gottes abwende, weil ich es nicht verstehe. Und das kann ja auch nicht gewollt sein. Wir haben also schon gehört, dass es in unserem Text vorrangig um Gottvertrauen geht. Aber Gottvertrauen liegt nun mal nicht auf der Straße, sodass man es nur aufheben müsste. Auch kann man sich nicht einfach vornehmen, ab heute oder ab morgen oder ab übermorgen mehr Gottvertrauen zu haben. Gottvertrauen ist im Grunde doch nur ein ganz anderes Wort für unseren christlichen Glauben. Lebendiger Glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, das ist selbst doch eine Gabe Gottes. Es ist eine Geistesgabe. Und nur Gott alleine kann uns mit solch einem Vertrauen ausrüsten. Aber wie? Eine erste Antwort finden wir vielleicht in Matthäus 6, Vers 33. Dort heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und da steht in dem gleichen Zusammenhang wie auch die ersten Worte aus dem Vater Unser. Ist uns ja geläufig. Dort heißt es, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und so sind wir doch aufgerufen zu merken, dass es auf die Reihenfolge im Leben ankommt. Nicht ich zuerst, sondern Gott zuerst. Wenn unser Tag damit beginnt, Gott zu danken, sein Wort zu lesen, ein Gebet zu sprechen, also ihm die Ehre zu geben als Geber aller Gaben, dann ist der erste Schritt dazu getan, dass er uns mit Glauben und Gottvertrauen beschenkt. Pflegen wir also unsere Verbindung zu Gott durch Beten und Bibellesen, durch Gemeinschaft untereinander, hier im Gottesdienst oder Hauskreisen, dann wachsen wir auch im Glauben. Dann ändert sich auch unser Leben und wir werden Christus ähnlicher. Es entsteht eben ein Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Das Fundament unseres christlichen Glaubens ist Vertrauen darauf, dass Jesu Worte und Zusagen einmal in Erfüllung gehen werden. Im Hebräerbrief gibt es einen schönen Ausdruck dafür. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Feststehen in dem, was man erhofft, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Altvorderen einstmal ein ruhmvolles Zeugnis erhalten. Nur aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort erschaffen worden ist und dass aus Unsichtbarem das Sichtbare entstanden ist. Lebendiger christlicher Glaube bewirkt so manche Erkenntnis, die die Welt ohne Glauben nicht hat oder auch gar nicht haben kann. Denn echter christlicher Glaube ist mehr als die Zugehörigkeit zur Kirche oder auch mehr als nur getauft zu sein. Lebendiger Glaube wirkt die Gewissheit des Friedens mit Gott, Vergebung und Beseitigung unserer Unvollkommenheit und Gottesferne. Er spricht uns um Jesu Willen gerecht. Jesus hat das in seiner sogenannten Brotrede selbst formuliert. Eben noch hat er aus kärglichen Nahrungsmittelbeständen eine Versammlung von 5000 Menschen satt machen können. Und danach verweist er auf sich selbst. Können wir nachlesen, Johannes Kapitel 6. Dort sagt Jesus von sich, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nur wer von diesem Brot isst, also von seinem Leib und sein Blut trinkt, wird am jüngsten Tage auferweckt zu ewigem Leben. Und natürlich können wir nicht von seinem Körper essen und sein Blut trinken. Unser Glaube aber besteht doch darin, dass wir glauben, dass Jesus seinen Leib, seinen Körper am Kreuz dahingegeben hat, damit jeder, der das für sich in Anspruch nimmt, das ist eben mit Essen gemeint, am Ende der Tage das ewige Leben erhält. Und auch auf diese Aussage können wir wiederum nur vertrauen. Sie lässt sich nicht beweisen, aber das Zeichen des Abendmahls soll uns immer wieder daran erinnern. Nur das Vertrauen auf ihn bewirkt Gerechtigkeit, die vor Gott letztendlich Bestand haben wird. Diese Eigenschaft ist damals auch schon Abraham gesagt worden. Das können wir schon sehen. Es wird über ihn beschrieben, er habe Gott vertraut, was ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Gott wirbt von Anbeginn um Vertrauen, gerade auch dann, wenn es um Dinge geht, die die menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Und hier können wir den Kreis schließen und wieder zum Thema Geben zurückkehren. Es ist immer wieder für Menschen schwierig zu geben. Zu allen Zeiten war das ein Thema und es gibt da auch die eine oder andere Begebenheit aus dem Alten Testament. Damals im Alten Bund war es ja üblich, dass man das erste männliche fehlerlose Tier Gott opferte. Und dann wurden eben mal fehlerhafte Tiere geopfert anstatt das fehlerlose. Und man redete sich ein, wie soll Gott denn den Unterschied wahrnehmen? Aber wir glauben an einen lebendigen Gott, der das Herz ansieht. Wenn wir also etwas geben, dann so, dass unser Herz es nicht widerwillig tut. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber wir sollen am Ende Gott auch nicht schuldig bleiben. Da gibt es eine sehr eindrückliche Stelle im Alten Testament. Das ist eine sehr, sehr eindrückliche Zusage und auch eine sehr große Herausforderung in einem. Wir finden das im Buch Maleachi, Kapitel 3, Vers 10. Dort sagt Gott selber, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wie gesagt, Zuspruch und Herausforderung in einem. Lassen wir uns ein auf diesen Gott. Schenken wir ihm unser Vertrauen, sodass er uns beschenken kann. Dann können wir Großes mit ihm erleben. Denn der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. Und er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.